Wir wollen beten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Öffne unsere Herzen für dein Wort. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, erklärt jemandem einmal das Wort Rechtfertigung, aber ohne dabei die Begriffe Sünde, Kreuz, Tod, Gnade, Hoffnung und den Namen Jesus zu verwenden. Schwierig? Mich erinnert das ein bisschen an das Spiel Tabu. Da muss man auch Begriffe erklären, darf aber wichtige Worte nicht benutzen, die dafür eigentlich elementar sind. Das prickelt, aber manchmal errät man das Wort dann auch nicht. Wir befinden uns in der Passionszeit. Für viele eine Zeit zum Fasten, zum Verzicht auf Dinge, von denen sonst unser Leben bestimmt wird und auf die wir eigentlich verzichten könnten. In unseren Kirchen gibt es auch diverse Fastenaktionen. Das Zentrum für evangelische Predigtkultur in Wittenberg hat dieses Jahr auch eine Aktion vorgeschlagen, die heißt 7 Wochen ohne große Worte. Sie ruft damit Prediger und Predigerinnen auf, in der Fastenzeit einmal bewusst auf Worte wie Gehorsam, Zorn, Versöhnung, Heiligkeit und andere zu verzichten. Aber auch die Worte Christus, Auferstehung, Herr und Jesus sind dabei. Ich muss dazu nichts weiter sagen. Wie sage ich, wie soll eine Predigt ohne Jesus funktionieren? Ich sollte fairerweise sagen, dass das Ziel des Ganzen ist, schwierige Sprache im Gottesdienst zu reduzieren und sich nicht hinter großen Begriffen zu verstecken, die außerhalb der Kirchenmauern keiner mehr versteht. So weit, so gut. Aber es ist schon absurd, von Hoffnung zu reden, wenn man nicht Jesus und Auferstehung sagen darf. Große Worte benutzt auch Jakobus. In seinem Brief schreibt er im 1. Kapitel über Versuchung und Standhaftigkeit, über Begierde und Sünde, aber auch über das Wort der Wahrheit und über Gott, von dem alles Gute kommt. Ich lese die Verse 12 bis 18 in einer eigenen Übersetzung vor, die sich an die Elberfelder und die Lutherbibel anlehnt. Selig ist der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezerrt und geködert wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Alle gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Gott segne an uns sein Wort. Wenn wir heute in unseren Kirchen predigen, dann tun wir das in guter Tradition. Luther hat am 9. März 1522, genau vor 492 Jahren, auch seine Invokavit-Predigt in Wittenberg gehalten. Und Luther hat immer klare Worte benutzt, auch über Grenzen hinweg. Manches muss einfach klar gesagt werden. Es ist immer gut, wir haben es eben schon gehört, auf das Wort zu schauen und darauf, was es uns über Gott sagt. Zum einen erfahren wir, dass Gott selbst von nichts und niemandem versucht werden kann. Er selbst ist nicht versuchbar. Von wem auch? Er, der alles geschaffen hat, hält die Welt in seiner Hand. Und er selbst, so lesen wir auch, versucht niemanden. Diesen Teilvers, finde ich, kann man aber nur mit dem davor verstehen. Denn warum sollten wir sonst im Vaterunser beten und führe uns nicht in Versuchung? Es ist die Versuchung zum Bösen, die garantiert nicht von Gott kommt. Gott ist in seinem Wesen gut. Er hat nichts Böses mit uns im Sinn. Ja, in Johannes lesen wir, er ist Licht und keine Finsternis ist in ihm, wie wir später noch hören werden. Was wir nicht wegreden können, ist, dass wir versucht werden, auch von Gott. Doch das immer nur zu dem Zweck, unseren Glauben zu stärken und uns näher an ihn zu ziehen. Was kann uns eigentlich Besseres passieren? Nur will uns das in den entsprechenden Situationen nicht immer einleuchten. Gott schenke, dass wir seinen Willen erkennen und für unser Leben verstehen. Und dabei sollten wir immer 1. Korinther 10, 13 im Hinterkopf haben, wo es heißt, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott sei Dank. Gott wird in unserem Text auch Vater der Lichter genannt. Ja, da steht im Griechischen der Plural, Vater der Lichter. Ich habe diese Übersetzung gewählt, weil sie für mich zwei Dinge deutlich macht. Zum einen, natürlich ist Gott Schöpfer allen Lebens und alles, was ist, kommt von ihm. Ja, es heißt sogar, dass er jeden Stern, also auch die Gestirne, deshalb Vater der Lichter, dass er jeden Stern mit Namen nennt, Psalm 147. Und zum Zweiten ist darin auch enthalten, dass Gott Licht ist, pures, reines Licht. Gott ändert sich nicht, lesen wir weiter. Es ist nicht eines Wechsels Schatten in ihm. Also kein Wechsel von Licht und Finsternis. Gott ist Licht. Darauf dürfen wir bauen. Gott bleibt der, der er ist. Der Gott, der schon für Abraham, Isaak und Jakob war, der ist er auch für dich und für mich. Wie schön, dass auf unseren Gott Verlass ist. Jakobus schreibt im Klartext, ruh dich nicht auf der Ausrede aus, es sei ja alles nicht deine Schuld. Gott versucht mich ja. Und mal ehrlich, wer kann Gott schon widerstehen? Nein, so nicht, will Jakobus uns sagen. Gott hat uns da bestimmt nicht reingeritten. Wir werden nicht im Unklaren über den Verlauf der Dinge gelassen. Begierde, Sünde, Tod. Das ist die Folge. Das ist, verzeiht mir diesen Ausdruck, der Teufelskreis. Wozu Sünde führt, erfahren wir alle schmerzlich am Ende eines Menschenlebens. Der Tod gehört zu dieser Welt genauso wie die Sünde. Aber wenn Gott nun nicht schuld ist, wer denn dann? Die Antwort dürfte den, der ehrlich zu sich ist, nicht überraschen. Wir sind es. Luther schreibt einmal, wir sind es gewesen, die ihn haben Blut schwitzen lassen. Er meint damit Jesus im Garten Gethsemane. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezerrt und geködert wird. Unsere Begierde ist es, die uns zu Fall bringt. Was das heißt, darüber können wir gleich noch nachdenken. Was Luther hier mit gereizt und gelockt übersetzt, ist eigentlich ein bisschen schwach und wird den Wörtern nicht ganz gerecht. Da habe ich darüber spekuliert, ob er sich bei dieser strohenden Epistel, wie er es genannt hat, vielleicht nicht so ganz Mühe gegeben hat beim Übersetzen, aber das will ich mir nicht anmaßen. Die Vermutung legt es aber nahe. Jedenfalls kommen die Worte aus der Fischersprache und sind richtiger wiedergegeben mit fortgezerrt und geködert. Dabei ist die Reihenfolge erstaunlich, denn eigentlich ist sie ja andersrum. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, wir haben einen Angler hier sitzen. Wie der hungrige Fisch sich auf den Köder stürzt und dann zu seinem Verderben hinausgezogen wird, so stürzt sich der Mensch auf das, was ihm seine eigene Begierde vorhält und wird dadurch herausgezogen, stärker fortgezerrt ins Verderben. So ist es in einem Kommentar zu unserer Stelle zu lesen. Noch einmal. Wenn wir von Gott versucht werden, dann immer zu unserem Guten. Wenn unsere eigene Begierde uns lockt, dann geht das oft genug böse aus. Dieses Fortgezerrt kann auch mit verführerisch an sich ziehen wiedergegeben werden. Begierde ist selten bitter. Wenn sie nicht so verlockend wäre, würden wir nicht dauernd auf sie reinfallen. In dieser Passionszeit ist es sicher gut, sich einmal zu prüfen und sich zu fragen, was begehre ich? Sind es die richtigen Dinge? Wo führen mich meine Begierden hin? Über manche sexuelle Begierde hinaus gibt es eine Menge Dinge, die das Potenzial haben, uns von unserer eigentlichen Bestimmung fortzuzerren. Geld, Macht, das Ideal, jemand anderes zu sein oder es allen recht zu machen, sich darzustellen. In all das kann man leicht hineingeraten und gar nicht merken, dass man an der Angel hängt, an deren Ende bestimmt nicht Gott sitzt. Die Begierde hat viele Gesichter. Wir sind dazu aufgerufen, unsere Sinne schärfen zu lassen. Und das können wir nur in Kontakt mit Gott und mit seinem Wort. Eine Begierde kann auch sein, sich über Gottes Wort zu stellen und nach Gutdünken zu sondieren, was uns als vermeintlich aufgeklärten Menschen nicht passt. Auch hier müssen wir wieder unterscheiden zwischen der Versuchung, Gottes Wort klein zu reden und der allgemeinen Versuchung von Gott, die uns genau diesem Wort näher bringen kann. Luther schreibt zur Anfechtung einmal: Zum Dritten ist da Tentatio, Anfechtung. Die ist der Prüfstein, die lehrt dich nicht allein wissen und verstehen, sondern auch erfahren, wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort sei. Weisheit über alle Weisheit. Die Anfechtungen unseres Lebens können uns deutlich machen, worauf es wirklich in unserem Leben ankommt. Dass das nicht selten Kampf bedeutet, das mag sich schon aus dem Wort Anfechtung erklären. Nun haben wir die ganze Zeit von Anfechtung und Begierde, von Sünde und Tod geredet und ich plädiere dafür, diese Worte auch zu benutzen, denn sie sind unverkennbare Realität in unserem Leben. Aber Gott hat uns in unserem Abschnitt gleichsam einen Ausweg aus dieser Situation mitgeteilt. Unsere Rettung ist das Wort der Wahrheit. Es ist das Evangelium, das die gute Nachricht vom Sterben und Auferstehen Jesu berichtet, das auch unmittelbare Folgen für uns haben kann, wenn Jesus unser Herz gehört. Dass dieses Wort der Wahrheit Kraft hat, Leben zu verändern, das wird uns spätestens dann deutlich, wenn wir uns erinnern, na klar, Gott hat die ganze Welt nur durch sein Wort ins Leben gerufen. Natürlich kann er uns dann auch ganz neu machen. Was braucht es dazu? Was habe ich davon? Es ist nur menschlich, das zu fragen, deshalb klammere ich das nicht aus. Und Jakobus verspricht uns auch was. Die Krone des Lebens. Den Siegeskranz, von dem auch Paulus und Petrus spricht und schreibt. Und wer bekommt den? Der, der sich bewährt hat. Das griechische Wort Hypomeno, das hier mit erdulden übersetzt ist, kann auch standhalten, aushalten, nicht wanken, Stellung halten, Kurs bewahren heißen. Wie wenn ein Schiff aufs Ziel steuert. Da gibt es auch Wellen und da gibt es auch Umwege, aber Gott lässt uns nicht untergehen. Hypomeno ist ganz wörtlich drunter bleiben. Drunter bleiben unter dem Schirm des Höchsten. Darauf kommt es doch an. Der Predigttext beginnt mit den Worten: Selig der Mann. Da dürfen wir getrost mal was ergänzen, nämlich auch selig die Frau. Das erinnert doch an die Worte der Seligpreisung in der Bergpredigt. Eine Verheißung ist das und meint, gut wird's dem gehen, der sich bewährt. Dass wir das nicht immer können, das wird keiner leugnen. Aber wir sollten nicht müde werden, zu Jesus zu kommen und zu lernen, ihn immer ähnlicher zu werden. Und da dürfen wir gerne mal danach streben, wie jemand anders zu sein. Es geht um Jesus. Und da lohnt es sich. Ich habe für uns heute Vormittag also eine gute und eine schlechte Nachricht. Stellt die rhetorische Frage in den Raum, welche ihr zuerst hören wollt. Ist mir eigentlich egal, ich fange mal mit der schlechten an, weil das so in meinem Predigtmanuskript steht. Dann haben wir es hinter uns. Die schlechte Nachricht ist, wir schleppen eine Kette mit uns herum. Die ist wirklich verdammt schwer. Also ein normales Fahrradschloss ist das nicht. Wer mag, kann sie gerne nachher mal anheben. Aber daran kann man sich auch gewöhnen. Anstatt sie zu lösen, gewöhnt man sich lieber an das Gewicht. Merkt man irgendwann gar nicht mehr. Und man merkt auch nicht, wie man eigentlich daran zu schleppen hat. Und der Kern der schlechten Nachricht ist, das Schloss betätigen wir selber. Das, was wir in unguter Weise begehren, das macht uns unfrei. Was wir aus dieser Nachricht nicht schlussfolgern sollten, ist eine Leibfeindlichkeit. Natürlich dürfen wir begehren, uns Dinge wünschen, nach Idealen streben, aber es sollten die richtigen sein. Nun die gute Nachricht. Gott hat den Schlüssel. Und der funktioniert dann auch. Das Schloss ist offen. Wir können den ganzen Kram jetzt eigentlich wegwerfen. Ich mache das mal nicht, weil ich dann Angst habe, dass hier den Boden zerhaut. Aber jedem, der das Gefühl kennt, dass schon einmal ein Stein vom Herzen gefallen ist, der dürfte wissen, was ich meine. Nur, dass es noch viel intensiver ist. So möchte ich euch zum Schluss erzählen, was ich am Freitag erlebt habe. Ich durfte einen lieben Menschen kennenlernen und Gott hat geführt, dass wir uns über den Glauben unterhalten haben. Dieser junge Mann, etwa 3 Jahre älter als ich, hat einen tiefen Glauben. Das hat man ihm abgespürt, das war ganz authentisch. Und er hat mir ein sprachliches Bild mitgegeben, das ich euch mit seiner Erlaubnis nicht vorenthalten will. Mit der Taufe, mit unserem Ja zu Gott, sind wir seine geliebten Kinder. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, lesen wir im 2. Korintherbrief. Und dann sagte er, wie dumm sind wir eigentlich? In der Taufe habe ich das alte Ich, all den Krempel ersäuft und in der Kirche gelassen. Und was mache ich, Idiot? Ich kette mich daran und schleife ihn mit mir rum. Soweit das Bild. Das war ganz beeindruckend für mich, denn es hat mich an Folgendes erinnert. Mit unserer Taufe ist eine Realität geschaffen. Als wir Ja zu Christus gesagt haben, wurden wir neu geboren. Weg mit dem alten Kram, den muffigen, los mit den Ketten, die uns an den alten Adam ketten. Das muss nicht sein. Lass den doch liegen, den alten Kram. Wir dürfen eine neue Kreatur sein. In diesem Vers steht nicht, vielleicht seid ihr dann ein bisschen neu oder ihr habt die Chance, dann neu zu werden. Nein, ihr seid neu, denn Christus hat diese Realität geschaffen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Lasst uns das ernst nehmen. Unser Text sagt zum Schluss, dass wir die Erstlingsfrucht sind, von Gott so gewollt. Und an vielen anderen Stellen lesen wir, dass es nicht bei dieser Erstlingsfrucht bleiben sollte. Auch andere Menschen sollen von dem Wort der Wahrheit hören und neu beginnen dürfen. Also schauen wir doch in dieser Passionszeit, wie wir kreativ, vielleicht auch mit neuen Worten, aber doch mit den wichtigen und richtigen Worten, Menschen mit dem bekannt machen können, der die Schlüssel hat und der nur darauf wartet, die Ketten zu lösen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.